Peter und der Wald. Der Geo-Podcast mit Peter Wohlleben.
Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute geht es mal wieder um euch bzw. eure Zuschriften. Und ich habe es mir gemütlich gemacht mit einer schönen Tasse Kaffee. Die Tasse übrigens, ich passe das ja immer so ein bisschen an das an, was ich mache. Ich habe so verschiedene Tassen. Die zum Beispiel, die da steht drauf, Into the Wild. Da sind Bäume drauf, da ist ein Zelt drauf, kleines Lagerfeuer. Hat so ein bisschen Waldatmosphäre, Outdoor-Atmosphäre und passt ganz gut dazu. Und ich gucke raus und es ist ein grauer Wintertag mit Nebel. Es sind 4 Grad. Ich war auch gerade draußen Radfahren. Und jetzt ist es hier dann nur so richtig schön gemütlich, kuschelig. Ich habe übrigens noch einen Dank auszurichten. Da war ein ganz liebes Ehepaar da, ich glaube aus Bremen. Die haben einen Kaffeepott, glaube Prototyp, vorbeigebracht mit Kaffee, weil das Kaffeethema anscheinend immer noch euch sehr beschäftigt und also ein ganz cooles Ding, wo man erst heißes Wasser einfüllt und dann Kaffeepulver, das kann dann abgesenkt werden und nachher wieder hochgezogen, so ein bisschen wie diese French Press, aber umgekehrt. Ja, also schwierig zu beschreiben, sieht sehr robust aus. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber an der Stelle schon mal ganz herzlichen Dank. Vielleicht ein kleiner Hinweis auch noch, weil die beiden das persönlich vorbeigebracht haben, das war Glück, dass sie da jemand angetroffen haben. Im Büro sitzt zwar immer jemand, aber die Waldakademie selber ist jetzt, sagen wir mal, nicht wie ein Museum oder so, dass man da jederzeit reinspazieren kann und ne, da sind irgendwelche Ausstellungsräume oder so, sondern da gibt es ein Bürogebäude, es gibt Seminargebäude, es gibt das Café, das hat natürlich am Wochenende immer auf. In der Regel, ich glaube, es gibt ganz wenige Ausnahmen im Winter, Freitag, Samstag, Sonntag. Da könnt ihr natürlich immer reinspazieren, da könnt ihr Bücher kaufen und alles Mögliche. Und ansonsten natürlich zu Seminaren, zu Veranstaltungen, zu Wanderungen. Aber es ist jetzt grundsätzlich eben nichts, wo man ne, irgendwie zu Besuch einfach mal so vorbeikommen kann. Da muss man dann schon Glück haben. In dem Fall hat es ja gepasst. Nur für euch alle, falls ihr eine weitere Anreise habt, dann ist es immer sicherer, vorher was zu vereinbaren. Gut, wir kommen mal zu der ersten E-Mail, und zwar von Lilith. Lilith, hier geht es um den Biber. Du schreibst, dass demnächst eine Verordnung in Kraft treten soll, nachdem die Biber ihren Schutzstatus verlieren und in die Regel bezüglich der letalen Entnahme, das ist immer eine schöne Umschreibung für Tötung, gelockert und aufgeweicht werden sollen. Und darüber machst du dir Sorgen. Ja, das mache ich mir ehrlich gesagt auch. Wir haben dasselbe ja beim Fischotter, wir haben dasselbe beim Wolf, wir haben dasselbe beim Kormoran. Also überall dort, wo einst hochgefährdete Tiere wieder zurückgekommen sind oder wieder angesiedelt wurden. Beim Biber sind sie ja wieder angesiedelt worden, der Wolf kommt von alleine zurück. Überall dort, wenn sich die Situation in Bezug auf die Natur halbwegs entspannt, macht man dieselben Fehler wie vor 100 oder 200 Jahren und fängt die wieder an, ja, in Mengen abzuschießen. Darum geht es ja letztendlich. Es geht ja nicht um einzelne Biber, sondern es geht um eine Regulierung. Wo man denkt, Leute, ne? Es reguliert auch keine Eichhörnchen, es reguliert keine Spatzen, es reguliert keine Maulwürfe. Wir werden trotzdem nicht überrannt, ne? Also immer wieder derselbe Fehler und immer wieder werden im Übrigen auch Wildtiere der Politik geopfert, weil das scheint so der kleinste gemeinsame Nenner zu sein, bei dem man nicht allzu viel Widerstand erwartet. Finde ich immer sehr schade. Übrigens nebenbei habe ich bei meiner letzten Zugreise, war auf der Rückfahrt von München, aus dem Zug raus Bäume gesehen, die vom Biber gefällt wurden. Also gar nicht weit weg vom Gleis, fand ich echt cool. Also nur so viel zum Biber. Der Biber ist zum Glück wieder überall da. Ne? Also in Westdeutschland war der ausgerottet bis vor, weiß ich nicht, 30 Jahren oder so. Ich weiß, als Jugendlicher habe ich mal in der DDR Biber beobachtet an der Elbe. Aber hier gab es gar keine mehr. Und jetzt sind sie wieder da. Jetzt mal wieder drauf fahren. Immer dasselbe. Die nächste E-Mail kommt von Max. Max, mich beschäftigt auch das Kaffeeproblem. Da habe ich echt ein Fass aufgemacht. Und hier geht es darum, dass, falls mir das Koffein egal ist, deswegen nehme ich ja entkoffeinierten Kaffee, weil ich nicht so viel Koffein zu mir nehmen möchte. Einfach, weil ich es nicht brauche. Den Kick interessiert mich nicht. Du sagst, aus ökologischen Gründen wäre es besser, Kaffee mit Koffein zu trinken, weil das einfach in Bezug auf die Energie, das kostet ja Energie, das zu entkoffeinieren, günstiger wäre. Ja, könnte man mal drüber nachdenken. Also in Situationen, wo es mir wurscht ist, trinke ich übrigens auch Kaffee mit Koffein, wird ja oft nur solche angeboten. Und ich mache es nur zu Hause nicht, weil ich einfach sage, ich trinke auch nachmittags und abends gerne mal einen Kaffee und ja, ich kann dann zwar trotzdem schlafen, aber so spätestens nach der dritten Tasse merke ich es dann halt doch. Ja, die nächste E-Mail kommt von jemand Unbekanntem aus Unterfranken. Und zwar geht es um den Browser Ecosia. Da bist du mittlerweile etwas misstrauisch gegenüber den Projekten geworden, wie meine Meinung dazu ist. Also meine Meinung zum Thema Ecosia ist, die sind super. Also da muss man wirklich sagen, denen kannst du vertrauen. Wir haben da persönliche Kontakte, die sind absolut integer. Die sind auch so eine Purpose GmbH. Ich glaube, da geht dann 1% in so eine Firmenkonstruktion. Das heißt, diese Firma kann dann keine Gewinne mehr ausschütten. Die kann auch nicht verkauft werden. Also die sind wirklich ganz transparent in Bezug auf ihre Finanzen und die Projekte, die sie unterstützen. Also die unterstützen zum Beispiel auch den neuen Studiengang Sozialökologisches Waldmanagement, den ich ja mitinitiiert habe an der Hochschule Eberswalde. Der ist der erste sozusagen ökologische Studiengang Forstwirtschaft. Sowas unterstützen die, die machen wirklich gute Aufforstungsprojekte. Ich warne ja ständig vor der Aufforstung von Kahlschlägen in Deutschland, wenn man sich an sowas beteiligt. Das machen die natürlich nicht. Die forsten oder lassen aufforsten dort, wo kein Wald mehr ist und auch keiner war oder schon ganz lange eben keiner mehr ist. Zusammen mit der Bevölkerung, mit standortheimischen Baumarten. Also sie engagieren sich wirklich auch im sozialen Bereich ganz stark. Und vor allem, muss man ja sagen, die großen US-Konzerne lassen grüßen. Es wäre ja schön, wenn man mal auf deutsch-europäische Software setzen würde. In dem Fall eben auch eine Suchmaschine mit, ich glaube, Sitz in Berlin. Also das sind wirklich, kann ich uneingeschränkt empfehlen. Und basiert, glaube ich, auch vom Suchindex her auf Google. Also Suchergebnisse kriegt ihr ganz genauso. Und von den Profiten geht eben ein ganzer Teil in wirklich gute Umweltschutzprojekte. Liebe Carla, von dir kommt die nächste E-Mail. Du bist 17 und hast vorhin überlegt, Studium der Forstwirtschaft zu machen, das vielleicht dann aber doch nicht so gut zu dir passt. Was du denn studieren könntest, ich kann dir nur empfehlen, logischerweise, den eben schon erwähnten Studiengang Sozialökologisches Waldmanagement an der Hochschule Eberswalde, weil da wirst du ganzheitlich ausgebildet. Da geht es um das gesamte Ökosystem. Da ist eben nicht die Holzproduktion im Vordergrund. Die wird auch behandelt, aber da geht es um gesellschaftsrelevante Dinge. Da geht es um Ökosystemleistung, Wasser, Kühlung, Biodiversität und diese ganzen Dinge. Und wie man das gesellschaftlich so implementiert, dass wir da endlich mal nach vorne kommen. Also diesen Studiengang kann ich logischerweise, aber wirklich auch aus vollstem Herzen wärmstens empfehlen. Und du hast noch eine Frage nach Buchempfehlungen. Da gibt es zum Beispiel, ich sage dir mal einfach nur eins, ein Buch, das heißt Der ungezähmte Wald von Martin Levin. Das ist der ehemalige Forstamtsleiter von Göttingen und der ist wirklich ein guter Förster und hat das in seinem Buch Der ungezähmte Wald auch entsprechend beschrieben. Markus, du schreibst mir über ein Video des ehemaligen deutschen Rennradprofis Rick Zabel. Und der hat Förster von Hessenforst begleitet. Und wie ich das finde, was sie da machen, das ist halt konventionelle Forstwirtschaft. Also genau das Gegenteil, was der neue Studiengang dort beschreibt. Also man sieht dort Harvester laufen. Die wollen den Wald auf Klimaresilienz umbauen. Ne? Und ihr wisst ja alle, die ihr diesen Podcast hört, dass das nicht geht, weil keiner weiß, wie das Klima-Wetter genau vor Ort wird. Und die heimischen Wälder können sich am besten dorthin ausbalancieren. Also bei Hessenforst machen wir das aktiv. Nichts gegen Holzernte, aber mit Harvester, wenn ich das schon sehe, und ein Naturschutzbeauftragter, der Teiche ausbaggern lässt, um Amphibien zu fördern. Da muss man sagen, also so, ich halte nichts davon von einer Teichanlage, sondern das kann man selber, die Natur selber machen lassen. Ne? Die schreiben ja auch oder haben auch beschrieben, dort gibt es auch Biber und die sorgen selber dafür, dass Bäche angestaut werden und solche Sachen entstehen. Also da braucht man keine Bagger dazu, die man durch die Landschaft fahren lässt. Also ich persönlich, wenn ich Hessen Forst höre, dann kriege ich sowieso schon die Nackenhaare ans Stehen. Da gibt es sicher auch gute Leute, ne? Aber was ich bisher kennengelernt habe, insgesamt von Hessen Forst, das hält sich für mich schwer im Rahmen.
I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
3 employees and 2 work trucks.
Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
They sure are.
With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
Shockingly low, huh?
Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
I got it.
You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
Janis, du hast ein Stückchen Wald. Und zwar hast du einen Forst vor der ganzflächigen Befahrung und Abräumung bewahrt, Dutzend alte Fichten. Die hast du stehen lassen und du musst es aber trotzdem einzäunen, weil der Jäger nämlich ein Grundstück weiter eine Futtertonne zum Anlocken der Tiere hat. Und dann hat man quasi wie so einen Futterplatz und da wird dann alles weggefressen. Ja, das ist schwierig, das stimmt schon. Und es ist grundsätzlich natürlich gut, was du machst und man sieht, du hast ein paar Fichten stehen lassen. Wenn man noch mehr stehen lässt, dann braucht man gar keinen Zaun, weil die dann nicht mehr da durchstiefeln können, wenn die Fichten umfallen. Jetzt schaue ich mal, was du noch in der E-Mail hast. Da ging es nochmal um CO2-Zertifikatehandel, weil es da auch noch eine Doku vom SWR dazu gibt, eine neue, die aufzeigt, dass für diese Plantagen, die dann aufgeforstet werden, um zu kompensieren, ne, Flüge oder Kraftwerksabgase hier bei uns, das mit Plantagen eben kompensiert, die irgendwo anders gepflanzt werden. Dort werden Menschen vertrieben, teilweise sogar getötet, teilweise sogar Wildnis in Plantagen umgewandelt und dann noch mit Öko-Zertifikaten belegt. Dazu gibt es eine neue Doku im SWR, steht allerdings nicht, wie die heißt. Ach doch, stimmt, hast du. Schmutzige Geschäfte mit dem Klimaschutz. Investigative Recherche über Greenwashing. Im SWR. Ja, guck dir das gerne mal an. Lea, du schreibst, dass dir in Hamburg 2 Vögel aufgefallen sind, die du noch nicht oft gesehen hast. Und eins davon ist das Wintergoldhähnchen. Ja, Wintergoldhähnchen ist der kleinste Vogel bei uns. Der singt ganz, ganz hoch. Und wenn man das nicht mehr hört, muss man zum Ohrenarzt. Schöner Gehörtest, gerade für ältere Menschen. Und die Wintergoldhähnchen, die suchen jetzt zum Beispiel Insekten, die an Bäumen überwintern. Und du hast auch mehrere Rotdrosseln gesehen. Rotdrosseln, die brüten eben im Norden Europas und die überwintern hier bei uns. Das kleinste Drosselart, also auch relativ klein und hat am Rand, also an der Seite so leicht rötlich, also eher rötlich als braunes Gefieder. Ist ansonsten gesprenkelt wie normale Drosseln auch. Aber halt ein bisschen kleiner. Und die kommen eben oder sind jetzt schon längst bei uns, um den Winter hier zu verbringen und dann im Frühjahr wieder nach Norden zu fliegen. Rebecca, du hast eine Folge des Spektrums der Wissenschaft-Podcast gehört und parallel auf der Homepage bei denen nachgelesen. Da steht mit Verweis auf das Thünen-Institut, ich lese mal vor, es ist also entscheidend, dass Wälder ständig wachsen. Eine wichtige Rolle spielt dabei die Holzwirtschaft. Anführungszeichen, wenn wir dem Klima mit dem Wald etwas Gutes tun wollen, müssen wir ihn am Wachsen halten, also permanent Holz rausholen. Anführungszeichen Ende, sagt Thomas Riedel, Förster und Wissenschaftler am Thünen-Institut für Waldökosysteme in Eberswalde. Wird das Holz zu Möbeln oder Dachbalken verarbeitet, bleibt das CO2 für längere Zeit gespeichert. Ja, und wir wissen ja ausweislich der Bundeswaldinventur, dass das gespeicherte CO2 in langlebigen Produkten seit den 1990er Jahren nicht mehr zunimmt, obwohl immer mehr Holz verbraucht wird. Also, dass man CO2 in Form von Holz speichern kann, wenn wir immer mehr mit Holz bauen, ne, und so weiter, dann müsste ja dieser Produktspeicher, so nennt sich das, ja immer größer werden, wird er aber nicht. Das heißt, die Sachen landen einfach schneller auf dem Müll und werden dann verbrannt. Also diese Aussage wird durch die Bundeswaldinventur, an der das Thüneninstitut übrigens auch beteiligt war, der wird glatt widersprochen, diese Aussage. Und also, wenn wir dem Wald etwas Gutes tun wollen, müssen wir permanent Holz rausholen, das ist natürlich Quatsch. Ne? Also Ökosysteme sind nicht darauf optimiert, durch Menschen genutzt zu werden. Also gerade Wälder nicht, die sind seit 400 Millionen Jahren, haben die sich sehr schön allein entwickelt. Und ja, Wälder, Bäume müssen ständig wachsen, Wälder nicht. Ne? Wälder, also die können sich ausdehnen und wenn sie ihre optimalen Ökosysteme erschlossen haben, dann wachsen Wälder ja nicht weiter. Aber was der meint, dass Bäume wachsen müssen. So, und wenn Bäume ständig wachsen müssen, das stimmt, das muss jeder Baum wächst, aber das machen die auch ohne, dass man sie absägt. Nein, ganz im Gegenteil, das machen die sogar besser, als wenn man sie absägt, weil dann hören sie nämlich auf zu wachsen. Und unsere Ökosysteme, das hatten wir auch schon in verschiedenen Folgen, lagern hier, wenn man sie in Ruhe lässt, über viele Jahrhunderte ständig weiter Kohlenstoff ein, in Form von Holzbiomasse. Und wenn wir die raussägen und anschließend, wenn wir das Zeug auf Müll werfen, wieder verbrennen, dann wird das CO2 in die Luft gesetzt. Also die Aussage, wird das Holz zum Möbel oder Dachbalken verarbeitet, also anstatt das im Wald stehen zu lassen, bleibt das CO2 für längere Zeit gespeichert, der muss ich mal heftig widersprechen. Schade, dass Spektrum der Wissenschaft das nicht sauber recherchiert hat. Ingo, du kommst auch nochmal auf die Suchmaschine Ecosia zu sprechen. Da gibt es ein Projekt, Kiziki Hai heißt das, in Tansania. Also es wird von Ecosia unterstützt, dieses Projekt. Und dort geht es darum, Wälder zurückzubringen ohne Wiederaufforstung. Das, so etwas liebe ich, ja. Und bei denen ist es so, dort werden kleine Triebe an Baumstümpfen gekappt, aber logischerweise nicht alle, sondern so, dass einzelne übrig bleiben, die wieder zu Bäumen heranwachsen können, weil im Untergrund das Wurzelwerk über viele Jahre und Jahrzehnte überlebt hat und natürlich auch Samen, die dort schlummern und warten, dass sich die kleinklimatischen Verhältnisse wieder bessern. Und wenn man sieht, was da draus wird, dann muss ich sagen, ja, das sieht ganz so aus, als ob das klappt. Also ob man dort Wälder zurückbringt, das habe ich aber auch schon in einem anderen Zusammenhang gehört. Da gibt es auch, wie heißt der, Tony Renault oder so, der das auch macht in der Sahelzone, also quasi schlafende Wälder wieder zum Leben bringt. Ganz wichtig übrigens dabei, dass dann eben nicht überall grasendes Vieh das alles wieder wegfrisst, sondern dass die dann auch Zeit haben, sich zu entwickeln. Also ich kann nur sagen, ich habe es selber nicht gesehen, aber wenn Ecosia das unterstützt, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass das vernünftig ist. Dann haben wir die nächste E-Mail. Gucken, von wem ist die? Kann ich hier gar nicht sehen. Ich glaube, von Günther. Da geht es um einen Kanal. Jetzt schaue ich mal gerade um einen Kanal, und zwar den Loisach-Isar-Kanal. Und der Energieversorger Uniper, der saniert den. Der ist ja früher anscheinend zuständig. Und da ist auch ein Foto dabei. Das sieht wirklich schlimm aus, ne? Wie ein Kanal. Also es ist ja auch ein Kanal. Aber dieser Kanal ist halt eigentlich schon wieder ein Fluss gewesen, ne? Und wird massiv gerodet. Es sieht wirklich aus wie frisch mit der Planierraupe angelegt. Und Juniper sagt, dass dann artenreichere Freiflächen für Insekten entstehen und so weiter. Und da muss man sagen, nee, also das ist natürlich für Flüsse katastrophal. Wie funktionieren bei uns heimische Bäche und Flüsse? Die funktionieren so, dass sie links und rechts von Wald bestanden sind. So war das. Und der Wald ist ja in vergangenen Jahrhunderten, Jahrtausenden bis an die unmittelbare Wasserlinie rangerückt, vielleicht teilweise sogar ins Wasser, also mit Erlen und Weiden und so. Und die haben im Herbst ihr Laub verloren. Das heißt, im Winter und im Frühjahr konnten sich die Gewässer etwas leichter erwärmen, wenn die Sonne reinscheint. Dann wird es nicht ganz so kalt. Und im Sommer, wenn es warm wird, dann schützte zumindest die kleineren Flüsse und die Bäche ein Blätterdach, was sich dann schattenspendend darüber wölbte. Und so heizen sich diese Gewässer nicht auf. Und wenn die sich nämlich aufheizen, dann geht viel Sauerstoff verloren. Das ist dann für die Wassertiere ganz, ganz schlecht. Also Bäume entlang dieser Bäche und Flüsse helfen, die Temperatur zu regulieren. Und natürlich fallen auch Blätter da rein und dann können sich wieder Insekten davon ernähren. Also es ist irre, irre wichtig. Und wenn man das abhackt, natürlich profitieren davon dann irgendwelche Ödlandschrecken oder so. Also Tiere, die es gerne brüllend heiß haben, aber das ist die Ausnahme. Also sowas, so sollte man heutzutage keine Gewässer mehr sanieren. Also ganz furchtbar, sowas zu tun. Und wenn man das dann irgendwie mit irgendwelchen fadenscheinigen Flaggschiff-Tierchen erklärt, die man da fördern würde. Das finde ich echt schwach. Also sowas sollte nicht mehr erlaubt sein. Monika und Wolfgang, ihr freut euch einfach über die 200. Folge und ihr hattet das Glück, von Anfang an dabei zu sein, und bei euch beginnt jeder Dienstagabend mit dem Podcast. Also ihr habt gar keine Frage, ihr wolltet es einfach mal sagen. Ja, super, schönen Dank. Übrigens, auch viele andere haben sich dafür bedankt, wo ich jetzt nur die Fragen vorgelesen habe, aber bei euch war jetzt keine Frage dabei. Deswegen habe ich das mal die Glückwünsche vorgelesen. Ja, finden wir auch ganz cool. Und nochmal, wir sind sehr, sehr dankbar, Tobias und ich, dass ihr uns so lange die Treue gehalten habt als Community und ihr beiden, Monika und Wolfgang, natürlich auch von Anfang an dabei. Dann, boah, ich muss mal überlegen, dann sind das schon 5 Jahre oder so. Ne? Wir haben das ja früher nicht jede Woche gemacht. Das machen wir, glaube ich, erst seit 3 Jahren, sondern früher haben wir das alle 2 Wochen gemacht. Ne? Also deswegen gibt es in 5 Jahren nur in Anführungszeichen 200 Folgen. Fabian, also du bist auch so ein Fall, der mich hier sehr freundlich empfängt, sozusagen per E-Mail, also das von Geburt an schon hier im Wald wart und jetzt auf den Waldspaziergängen bei mir immer mit dabei seid und die Verbindung zur Natur halten könnt, auch wenn ihr nicht immer raus könnt. Das nun mal für alle, also so erste Zeilen sind ganz, ganz viele Liebe dabei. Du hast aber eine Frage, dass nach Stürmen oft Schilder im Wald sind, obwohl die Aufräumarbeiten abgeschlossen sind, die zu besonderer Vorsicht mahnen. Und die Frage ist, was für Vorsichtsmaßnahmen man denn ergreifen kann in Bezug auf Gefahren. Und dann das Schauen nach oben, so schreibst du, dürfte ja keine Alternative sein. Naja, aber das ist das Einzige, was man wirklich machen kann.
I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
Hey, good morning.
Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
Yep, they sure are.
We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place. With coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
It's all right.
We're so far up here.
Look at me. Take a deep breath.
No, I'm good. So good.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
Also unmittelbar nach Stürmen können immer mal Bäume umfallen, auch wenn kein starker Wind weht. Das ist so. Also sie sind angeschoben, so nennt man das. Also schon mal so ein bisschen gelockert, die Wurzeln durch den Sturm, und kippen dann um. Oder da fällt auch mal ein Ast runter. Also war zum Beispiel bei uns hier auf der Einfahrt bei den ersten Herbststürmen, die wir hier hatten. Da war es 2-3 Tage später relativ windstill. Und da knallt so ein 5-Meter-Ast hier auf eine Laterne bei uns in der Einfahrt. Buff, kaputt. Sowas kann immer mal passieren. Aber der Punkt ist einfach, dass man auch in den Tagen nach den Stürmen ein bisschen schaut, in unübersichtlichen Gelände, also unter sehr hohen Bäumen. Und wenn es dann noch ein bisschen windig ist, da wäre ich vorsichtig. Ne? Also da würde ich den Waldspaziergang zur Not mal ein bisschen verschieben. Während, das gilt aber selbst in stürmischen Zeiten, wo die Bäume nicht ganz so hoch sind oder wo die Wege so breit sind, dass da über euch nichts runterfallen kann, dann braucht man natürlich keine Vorsicht walten zu lassen. Also grundsätzlich ist es nicht verkehrt, wenn man da ein Schild hinstellt und sagt, ja, es hat jetzt, also gerade bei schweren Stürmen, also wenn es so ein bisschen was in der Feld mal, fallen mal 1-2 Bäume um, also da muss man nicht so Schilder aufstellen, aber bei solchen Stürmen wie Kyrill seinerzeit oder noch weiter zurück vor 30, 40 Jahren, Vivian und Wiebke und wie die alle hießen, nach solchen Stürmen, da sollte man wirklich in den nächsten Wochen sehr aufpassen im Wald. Sascha, du hast mal wieder einen Vorschlag für Podcast, und zwar geht es dir um Aussehen, Beschaffenheit und Eigenschaften von Baumsamen und Zapfen. Zum Beispiel, auf welchem Weg sie sich verbreiten. Ja, klingt interessant. Muss ich mir mal, ich hoffe, ich mache so viele tolle Vorschläge insgesamt und ich kriege das gar nicht alles unter. Ich versuche mir das aber mal zu merken, weil ich das grundsätzlich auch cool finde, ne? Weil ganz, ganz viele Baumarten ganz, ganz viele verschiedene Strategien haben, um ihre Samen irgendwo hinzubringen. Und das gelingt eben sehr unterschiedlich, manchmal auch nicht besonders gut. Also da gibt es tatsächlich, das heißt nicht, dass alle gleich gut sind und nur verschiedene Ansprüche haben, sondern manchen gelingt es besser, anderen schlechter. Ja, behalte ich gerne mal im Hinterkopf, glaube ich, könnte eine spannende Folge werden. Claudia, du bist auch eine von uns ausgebildete Waldführerin und schreibst du auch schon mal eine E-Mail geschrieben, die anscheinend im Nirvana verschwunden ist, ja. Also wenn sie hier ankommt, dann lese ich sie auch vor. Und du hast es geschafft, ein grünes Klassenzimmer zu initiieren. an einer Schule. Und zwar, ich glaube, was für eine Klasse ist es? Schüler ab der Klasse 11. Das ist ja schon eher schwierigeres Publikum. Und du kannst mit denen, jetzt gucke ich mal gerade, an zwei hintereinander aufgeteilten Tagen mit zwei Wochen Abstand mit jeweils 90 Schülerinnen und Schülern 20 Minuten erstmal das Thema Laub von heimischen Bäumen habt ihr da gezeigt. Und jetzt gucke ich mal gerade, es waren nur 20 Minuten. Nein, ihr habt auch anschließend noch Fragen beantwortet, habt noch nächste Themen. Also bringt das in die Schule. Das finde ich super, super klasse. Also ganz, ganz toll. Übrigens eine sehr schöne Arbeit für, das wird auch häufig gefragt, was mache ich denn, wenn ich eine Waldführerausbildung gemacht habe an der Waldakademie? Schulen. Also Schulen sind häufig sehr, sehr dankbar, wenn sie Personal bekommen, wenn sie Menschen bekommen, die den Wald näher bringen können, weil das kommt manchmal in der Schule zu kurz. Also klasse, dass du das machst. Und du hast noch zum Thema Waldspaziergang Weißtanne in Spruch gehört, den du in deinen Kursen benutzt. Fichte sticht, Tanne nicht, das habe ich auch gesagt. Und du schreibst noch Douglasie riecht, ob ich diesen Zusatz noch mit aufnehmen kann. Jein, weil auch Tanne riecht. Ne? Also wenn du mal Tannennadeln zerreibst, die riechen auch. Douglasie riecht schon ein bisschen anders, das stimmt. Fichte riecht übrigens auch, aber nochmal anders. Also riechen, wenn man die zerreibt, tun die eigentlich alle. Und dann, ja, aber man könnte es ja mal probieren, verschiedene Baumarten am Geruch zu erkennen. Auch Eiche riecht. Ne? Buche nicht so stark. Also auch bei Laubbäumen gibt es einige, die riechen. Pappeln riechen zum Beispiel häufig so sumpfig, finde ich. Ich kann es gar nicht anders beschreiben. Also das riecht man schon von Weitem, wenn da irgendwo Pappeln stehen. Also für mich einfach nochmal der Hinweis, selbst wenn ich sagen würde, der Spruch, den fände ich persönlich zum Unterscheiden schwierig. Also Fichte sticht, Tanne nicht, Douglasie riecht. Aber dass man grundsätzlich mal auf das Thema Geruch von Bäumen stärker eingeht, beim Baumartenbestimmen, das finde ich total wertvoll. Also vielen Dank, liebe Claudia. Kirsten, du schreibst auch, dass du von 200 Folgen keine einzige verpasst hast. Klasse. Und du hast einen Zeitungsartikel mitgebracht aus der Zeit. Da geht es um ein neues Holzkraftwerk, was geplant ist in Spandau. Da soll also Steinkohle abgelöst werden durch Holz. Und es soll dort Altholz verbrannt werden. Es sollen Resthölzer verbrannt werden. Es soll, ich gucke mal gerade rein in den Artikel, einen Augenblick, was ist denn noch geplant? Holzartige Biomasse. Naja, super. Also Bäume zum Beispiel. Ne? Dass das verbrannt werden soll. Und das zeigt nochmal schön, Altholz, wenn Altholz verbrannt wird, es gibt kein Recycling oder wenig Recycling. Ne? Das müsste doch recycelt werden zu Spanplatten, zu allen möglichen Sachen. Kann man auch machen. Und was vielleicht für dich interessant ist, liebe Kirsten, dass die Holzindustrie auch langsam darauf aufmerksam wird. Ich habe jetzt also neulich nochmal einen Artikel oder war es sogar in der Tagesschau gelesen, dass auch die holzverarbeitende Industrie dagegen aufsteht, dass Holz verbrannt wird. Weil der Rohstoff wird ja immer knapper, global, aber auch in Deutschland durch die sterbenden Plantagen. Und jetzt kommen die auf den Plan und sagen, liebe Leute, macht doch bitte Gegenstände daraus und verbrennt es nicht. Auch übrigens aus Altholz. Macht bitte irgendwelche Holzwerkstoffe draus. Und die haben ganz klar unterstrichen, es gibt kein Restholz. Man kann aus allem etwas machen, industriell. Also man kann daraus Möbel, Platten, keine Ahnung was machen. Selbst bis hin zu Bauholz, was ja mittlerweile auch aus kleineren Stücken zusammengeklebt wird. Leimbinder ist das Stichwort. Also Kraftwerke zur Holzverbrennung zu bauen, das ist genauso schlimm wie Kohlekraftwerke zu bauen. Ne? Und ich wünschte, dass ich alles in meiner Macht stehende tue, um darauf aufmerksam zu machen. Mache ich natürlich gerne. Ich habe mich da auch nochmal informiert. Ich habe mich auch schon mehrfach gegen Holzverbrennung in Deutschland eingesetzt, zum Beispiel auch in Hamburg und in Bremen. Anne, du schreibst auch Richtung 200. Folge, beziehungsweise bei Spotify, da gibt es ja so, wir nennen es ja das Wrapped 2025. Und bei dir ist Peter und der Wald der Top-Podcast mit 517 Stunden, 11 Minuten. Das werden also 21 Tage, 13 Stunden und 11 Minuten. Und manche Folgen hörst du auch mehrfach. Also, Anne, vielen Dank für diese tolle persönliche Statistik. Marie-Lisa, du hast eine Frage, die hören wir tatsächlich häufiger. Und zwar ob es in Deutschland sinnvolle Möglichkeiten oder konkrete Projekte gibt, bei denen Privatpersonen Wald kaufen können, der anschließend von Fachleuten nachhaltig betreut und geschützt wird. Also kurz gesagt, kann eine finanzielle Investition tatsächlich dazu beitragen, Wald in Deutschland langfristig zu bewahren? Und wenn ja, worauf sollte man achten? Also dazu kann ich nur sagen, klar, man kann Wald kaufen persönlich und sagen, den stelle ich unter Schutz, da mache ich jetzt nie wieder was. Das Problem ist nur, irgendwann stirbt man oder man verkauft ihn oder was auch immer. Es werden jedenfalls andere Personen zuständig und die können dann wieder machen, was sie wollen. Also man müsste das dann in eine Stiftung überführen oder an eine Naturschutzorganisation oder an einen gemeinnützigen Verein übertragen. Oder man macht das eben, was wir auch für die Waldakademie anbieten, über das Urwaldprojekt, wo wir alte Wälder pachten über Jahrzehnte, 50 Jahre und die Holzwirtschaft dort per Grunddienstbarkeit, also Grundbucheintrag, stoppen. Dort darf kein Baum mehr abgesägt werden und das Ganze wird über eine Grunddienstbarkeit sichergestellt. Also selbst wenn der Grundeigentümer, die Eigentümerin das Grundstück verkaufen würde, könnten die neuen Käufer dort auch nichts machen. Und das Ganze wird von uns mindestens viermal im Jahr kontrolliert. Wirklich jedes Jahr über diese 50 Jahre. Da gibt es auch Rückstellungen dafür. Also das ist eines der Dinge, weil wir uns genau dieselbe Frage gestellt haben. Wie kann man Wald vernünftig schützen? Also entweder man macht es bei Umweltorganisationen, die Wald kaufen und dann aber auch nicht bewirtschaften. Also es gibt auch Umweltorganisationen, die Wald kaufen und bewirtschaften den. Muss man sich ja halt genau erkundigen. Und das wäre eine Möglichkeit oder eben das Urwaldprojekt der Waldakademie. Regina und Wolfgang, ihr seid zwei Waldgeister, 65 plus, und ihr verbringt eure Freizeit im Thüringer Wald. Und ihr hört meine Podcasts auf Amazon Prime Music, habt ihr jetzt geschrieben. Ne? Also es gibt ja alle möglichen Plattformen, der Podcast, aber ihr wisst ja selber am besten, wo ihr es hört. Könnt ihr auf allen möglichen Plattformen hören. Und freut euch. Freut euch einfach auf jede Folge und bedankt euch einfach mal. Ja, also dann schöne Grüße nach Thüringen. Steffen, du stellst eine Frage. Ich glaube, die haben wir hier schon mal gehabt. Da ging es um auch ein Aufforstungsprojekt und zwar Generation Forest, wie ich das finde. Ich finde das grundsätzlich nicht schlecht. Da geht es um Aufforstung von ehemaligen Weideflächen mit heimischen Baumarten. Aber es geht auch um eine Holznutzung, um eine schonende. Das ist ja grundsätzlich gut. Es geht aber nicht um Wildnis. Also wenn man dort spendet, dann schafft man jetzt nicht Natur, sondern eine Kulturlandschaft, die sich aber weitestgehend an der Natur orientiert. Das ist ja nicht schlecht, ne? So Holz zu erzeugen. Und es ist immer noch besser als eine Viehweide. Es ist aber keine echte Natur. Das muss man einfach nur wissen, ne? Weil die sehr viel mit Biodiversität und so weiter Werbung machen. Das kann man kaum verifizieren, ne? Also auf bestimmte Tierartengruppen kann man das machen, aber insgesamt ist es schwierig. Aber mein Bauchgefühl sagt einfach, das ist besser, deutlich besser als das, was vorher da gewesen ist, Weidewirtschaft. Aber es ist halt ein Holznutzungsprojekt auch, ne? Auch sehr sozial, so wie die das beschreiben, kann ich gar nicht verifizieren, wie soll ich das machen von hier aus, aber also es klingt nicht schlecht, aber es ist keine Natur, die dort unterstützt wird, ne, sondern eine schonende Landbewirtschaftung. Nathalie, du schreibst, dass die Förster, also in dem Fall sind es glaube ich Forstwirte, das sind also Waldarbeiterinnen und Waldarbeiter, dass die im Hamburger Forst oder für den Hamburger Forst ausgebildet werden. Du hast mir dazu auch einen Zeitungsartikel dazugelegt, den haben wir den mal durchgelesen. Also das sieht ganz konventionell aus. Ne? Also da geht es wieder um Waldumbau, klimaresilient, Pflanzung, Pflege, Absägen und so weiter. Also alles, was so zur konventionellen Forstwirtschaft dazugehört. Die Frage ist, ist das der Normalfall oder ist die Ausbildung in Hamburg besonders sägelastig? Ich glaube, das ist der Normalfall. Ich weiß das jetzt nicht aus allen Bundesländern, aber das, was ich so sehe und höre, da würde ich sagen, ist das in Hamburg der Normalfall.
From Geico Subconscious News, I'm Tammy Racing Thoughts, broadcasting from your brain. Tonight's top worry. If something happens to your apartment and you need to, like, stay in a hotel and pay for it, that would be crazy, right? Art Palpitations has more.
That would be crazy, Tammy, but you got surprisingly affordable renter's insurance through Geico, so it could be covered, giving you peace of mind.
Aww, I love a story that ends well.
Next up, love stories. Are they all they're cracked up to be?
It feels good to worry less. It feels good to Geico.
Florian, du hast mir Fotos geschickt, und zwar aus einem Wald bei Bad Bentheim. Und da sind hunderte von Bäumen gefällt worden. Der Wald sieht wirklich grausam aus. Also so würde man heute zumindest ökologisch orientiert nicht mehr wirtschaften. Also so ganz stark aufgelichtet. Und das gerade in Zeiten des Klimawandels für solche Buchenwälder ganz schlecht für Eichen- und Buchenwälder. Also naja, solche Bilder sieht man leider sehr häufig. Und die Frage ist, das ist im Privateigentum, ich will jetzt keinen Namen nennen, und ob es eine Möglichkeit gibt, dagegen vorzugehen, ich glaube leider nicht. Außer es sind Kahlschläge, die größer sind, als das jeweilige Bundesland vorschreibt oder zulässt. Alles andere ist leider gängige Praxis, ja selbst in Staatsforsten. Und die wiederum, die staatlichen Försterinnen und Förster, sind ja auch hoheitlich tätig im Privatwald. Also überwachen auch dort die Vorschriften. Und wenn sie sich selber so verhalten, dann werden sie wohl kaum im Privatwald die gleichen Tätigkeiten anprangern. Also leider, leider braucht es dazu eine Änderung des Bundeswaldgesetzes. Dafür habe ich mich ja auch schon mal stark gemacht. Und eben eine andere Ausbildung. Dennis, du hast ein ganzes Potpourri an Vorschlägen, Themenvorschlägen. Ich bringe einfach mal ein paar auf. Zum Beispiel, wie viel Prozent aller Bäume in den verschiedenen Mittelgebirgen noch gesund sind, das kann man wirklich ganz schlecht sagen. Also es ist immer die Frage, was bezeichnet man als krank? Ist übrigens auch bei Menschen so, ne? Ganz schlecht zu definieren. Also es ist in nicht veränderten Waldökosystemen, die noch halbwegs natürlich sind, sind die allermeisten Bäume quietschfidel. Ne? Also, und das andere ist eben durch Forstwirtschaft bedingt. Also müsste man auch noch die Ursachen dazu erwähnen. Und dann, wie sich der Baumbestand dort verändern wird, 2030, 40, 50 bis 100, das weiß man nicht. Das hängt ja davon ab, wie das Klima wird und das Wetter vor Ort, also wann zum Beispiel die letzten Spätfröste sind, wie sich die Niederschläge verschieben innerhalb des Jahres, das weiß man leider auch nicht, kann man auch nichts zu sagen. Auch wie sich der Tierbestand dort im Zuge des Klimawandels schon verändert hat. Der Tierbestand verändert sich, zumindest nach dem, was wir sehen, in Summe noch nicht klimawandelabhängig, außer im Bereich von Insekten oder Spinnen zum Beispiel. Ne? Da sieht man schon Verschiebungen, aber bei, ich sag jetzt mal, Rehen, Hirschen, Wildschweinen und so weiter eher nicht. Und was haben wir noch? Ich greife auch nur noch mal zwei, drei Sachen raus. Da geht's, es geht aber immer noch mal um das Thema Klimawandel in Verbindung mit Zahlen und so weiter, Temperaturabweichung. Also das kann man leider alles so genau nicht sagen. Ich schau mal, ob wir den einen oder anderen Aspekt nehmen können. Also du hast zum Beispiel auch geschrieben über Wildschweine. Hättest du mal gerne einen Bereich. Ich komme nur gerade voll hier, weil es um Wälder und Randbereiche geht. Ich lese ja mal parallel hier so ein bisschen in der E-Mail, wenn ich euch erzähle. Eine separate Folge zu Wildschweinen in deutschen Wäldern. Da kann man sicher noch mal was machen. Marco, du schickst ein Bild von einem Baum, der blüht. Das sieht, kann man nicht so genau erkennen, weil es nicht ganz scharf ist. Sieht aus wie eine Kirsche. Und schreibst, lieber Peter, ich dachte ja, die Bäume wissen unter anderem anhand der Tageslänge, wann Winter ist. Wie kommt es denn, dass manche, wieder im angehängten Foto, trotzdem quasi direkt nach dem Laubabwurf aufgrund der Temperaturen, teils 16 Grad in München, schon wieder anfangen zu blühen? Was ja eigentlich fatal ist, denn der nächste Frost kommt ja bestimmt. Also das hatte ich hier schon mal. Es kann damit zusammenhängen, also da war der Zusammenhang recht eindeutig bei einer Rosskastanie, dass die sich vertun und zu früh abwerfen und merken, das reicht nicht für den Winter. Ich muss noch mehr Zucker bunkern. Und wenn die die Möglichkeit haben, nochmal nachzuschieben, Nahrung, dann machen die das auch. Drücken die Knospen auf, da wird nochmal Wasser reingepumpt in die Zweige. Und dann kommen auch, weil man das gar nicht vermeiden kann, auch die Blüten mit dran. Also die Blütenknospen, die kriegen genauso Druck wie Blattknospen. Die sitzen ja gemischt an den Zweigen und dann, man kann nicht sagen, ich mache nur die Blattknospen auf, die Blütenknospen lasse ich zu, dann muss alles raus. Und das kann einer der Gründe sein, warum Bäume blühen, weil das Bäume sich vertun, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Dazu sind die viel zu feinfühlig in Bezug auf die Jahreszeiten. Marina, du bist Marketing-Experte und arbeitest für einen holzverarbeitenden Betrieb und würdest gerne mal eine Podcast-Folge machen. Ja, das machen wir nicht, ne, weil das vermische ich natürlich nicht, berufliche und private Sachen. Das ist für uns journalistisch, ne, das letztendlich ist es ja auch ein journalistisches Format, ganz wichtig, dass wir in Bezug auf die Auswahl der Gäste da unabhängig bleiben, wiewohl natürlich trotzdem die eine oder andere Person davon auch wirtschaftlich profitieren kann, dass sie hier mitgenannt wird. Aber das ist in der Regel eher nicht der Fall, weil es meistens Leute aus dem Bereich Wissenschaft, aus dem Bereich Politik sind. Kann auch mal aus dem Bereich Wirtschaft sein, hat mir übrigens auch schon mal so ein Drohnen-Startup mit Saatdrohnen zum Beispiel, solche Geschichten, oder ein Satelliten-Startup, was Waldbrände erkennt. Also das kann schon mal passen. Von daher ist die Anfrage nicht ehrenrührig. Nur wir machen es grundsätzlich halt nicht, ne? Da bitte ich um Verständnis. Die letzte E-Mail kommt von Daniel. Daniel, du machst einen kleinen Tipp. Ne? Da ging es um die Fotos, die wir dann in Zukunft auch mal mitveröffentlichen wollen. Ob wir das auf dem Schirm haben, dass man auch bei Podcasts Bilder als Kapitelmarken veröffentlichen kann. Da habe ich keine Ahnung dazu. Ne? Also, dass man das nicht über Instagram Social machen muss. Muss ich mal mit Tobias besprechen, weil der da technikversierter ist als ich, wie man das einfriemeln kann. Also wir arbeiten jetzt ja auch zukünftig mit Videos, die man, ich glaube auf Spotify geht das auf jeden Fall, ich weiß gar nicht bei welchen Plattformen noch, dazu anschauen kann. Also wir versuchen das Ganze auch ein bisschen bildlicher zu machen. Es bleibt dabei, dass es auch rein als Podcast alles angehört werden kann. Aber wenn jemand von euch sich das Ganze nochmal optisch vor Augen führen möchte, dann möchten wir auf jeden Fall für Möglichkeiten sorgen, dass das geht. Ja, aber vielen Dank für den Hinweis dazu. Ihr Lieben, damit sind wir durch mit Beantwortung eurer Fragen. Ich habe mal wieder alle geschafft, zumindest alle, die nicht im Nirvana verschwunden sind, so wie bei dir, Claudia, bei deiner ersten E-Mail. Und ja, es war wieder ein für mich schöner Nachmittag. Es ist also ganz, ganz ruhig hier bei uns ums Forsthaus. Ist halt Winter. Ich finde übrigens diesen Winter besonders dunkel. Ich weiß nicht, ob euch das auch so geht. Könnt ihr mal schreiben. Ihr wisst ja, ihr könnt mir unter podcast@wohllebens-waldakademie schreiben. Aber ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr kommentiert bei den verschiedenen Plattformen, ne, wo man das kann. Also die Kommentare lese ich mir ja auch durch. Und wir starten ja dann jetzt künftig auch, indem ich mal die Kommentare auf diesen Plattformen durchgehe und mitbeantworte, ne, dass die da auch ihren Sinn und Zweck haben. Ja, aber dass es irgendwie besonders dunkel ist, dieser Winter, ich weiß es nicht. Also zwischendurch gibt es auch sonnige Perioden, aber das gefühlt wird es irgendwie noch früher dunkel, wobei das ja gar nicht geht, ne, rein astronomisch gesehen. Tage bleiben ja gleich lang beim jeweiligen Datum, aber gefühlt wird es morgens noch später hell als in anderen Wintern und abends noch früher dunkel. Und man denkt, Mensch, manchmal um 3 ist das schon so, dass man sagt, es dämmert schon so gefühlt. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Keine Ahnung, woran es liegt. Aber ich habe schon mit mehreren Leuten gesprochen, die fanden das auch. Also wahrscheinlich wird es mit dem Wetter zu tun haben oder so. Aber es geht mir nur darum, wie hat sich das für euch bisher angefühlt? Ja, ich bin mal gespannt. Werde ich dann in 4 Wochen wieder beantworten. Das ist ja alle 4 Wochen. Eine Folge mit euren Fragen und schauen wir mal, was bis dahin aufläuft. Also macht's gut, ihr Lieben, und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Schön, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert doch den Podcast einfach auf RTL Plus, Apple Podcasts, Spotify oder irgendeiner anderen Plattform. Und über eine Bewertung bei Apple Podcast würde ich mich auch sehr freuen. Übrigens könnt ihr dort auch gerne kommentieren. In der Podcast-Beschreibung findet ihr auch einen Link zur Waldakademie. Da könnt ihr mal ein bisschen stöbern. Und jetzt gibt's zum Abschluss noch etwas Waldatmosphäre für zu Hause. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.
From GEICO Subconscious News, I'm Tammy Racing Thoughts, broadcasting from your brain. You think you live in a pretty safe place, but you just heard about a break-in 4 miles away, which isn't close, but it isn't far either, you know? Art Palpitations is on the scene.
I sure am, Tammy, and I don't even know why I drove out here, because as you know, you got customized renter's insurance through GEICO, so your stuff is covered.
Oh, well, that's great. Any sign of crime there, Art?
Just some light littering, Tammy, but like they say, a little litter can lead to a lot.
Wise words. It feels good to worry less. It feels good to GEICO.